und Brüder, Palmarum, Palmsonntag haben wir heute. Und vom Einzug Jesu in Jerusalem berichten alle vier Evangelisten. Und aus dem Lukas-Evangelium haben wir den Text ja schon gehört. Wenn wir aufmerksam gehört haben und uns das auch sehr bildhaft vorstellen, was da geschehen ist, dann würde ich gerne mal fragen, was fehlt hier eigentlich jetzt im Gottesdienst? Bitte? Die Palmen, der Esel. Ja, und gerade über den Esel möchte ich heute predigen. Und jetzt mal eine Gewissensfrage. Angenommen, am letzten Sonntag wäre hier aufgerufen worden mit Hinweis auf den Text, den wir gehört haben. Wir wollen Jesus einen roten Teppich auslegen. Bringt doch alle mal Kleidungsstücke mit, so wie es damals geschehen ist. Eine Kirchengemeinde hat das vor einigen Jahren gemacht. Und der Pastor sagte oder berichtete, als ich das am nächsten Tag da alles aufsuchte, was da rumlag, das waren alles Klamotten, die ich nicht mal in die Kleidersammlung geben wollte. Da hatte jeder, ich weiß nicht, ob ihr es anders gemacht hättet, da hatte jeder etwas ausgesucht, was er nicht mehr gebrauchen konnte, was er übrig hatte, was er ohnehin mal weggegeben hätte. Und das ist dann ja natürlich gleich auch eine Frage an unser Gewissen. Was würden wir zur Einzug des Königs zu seiner Ehre gerne dran setzen? Nur was man so übrig hat und sowieso nicht gebrauchen kann. Also, alles, was zu Palmarum sinnbildlich, bildhaft gehört, fehlt bei uns. Weihnachten haben wir einen Tannenbaum, vor dem steht nichts in der Bibel. Sofern wir eine Krippe haben, haben wir meist auch sogar noch einen Ochsen und einen Esel. Und von dem steht auch im Zusammenhang mit der Geburt Jesu nichts in der Bibel. Palmarum aber kommt der Esel vor. Als Jesus in Jerusalem einzieht, reitet er auf einem Esel, dem Nutztier der kleinen Leute. Und der Esel trägt mit Jesus auch dessen Botschaft. Das ist nicht nur ein äußeres Zeichen. Jesus dient den Menschen, gerade den Kleinen und Schwachen. Und in großer Geduld versichert ihnen Jesus, dass Gott sie liebt. Und wenn Jesus Unrecht wahrnimmt, dann kann er auch richtig störrisch oder zumindest eindeutig werden, denn die Tempelaustreibung, die folgt gleich nach dem Einzug in Jerusalem. Und da ging es hoch her. Ich möchte heute über die Eselspolitik Gottes predigen. Und Thema, und das ist jetzt die Formulierung aus der Luther-Übersetzung, die eben etwas anders war, der Herr bedarf seiner. Das finde ich ist zwar etwas altdeutsch, aber ist eine herrliche Formulierung. Wenn euch jemand fragt, was macht ihr da, als ihr dieses Eselsfohlen da losbindet, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und zwar der Kyrios, der Herr der Welt. Und dann ist das auch so geschehen. Und ich finde diesen Satz großartig. Der Herr bedarf seiner, der Herr bedarf meiner, der Herr bedarf deiner. Ich lese nochmal diese Verse. Geht in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren, also die Eigentümer, zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Warum bedarf der Herr eines Esels? Also ich will mal eine Antwort wagen. Der Herr bedarf eines Esels, weil dieses Tier nichts weiter als Ja sagen kann. Und Jesus sucht heute Leute, die Ja sagen, wenn er uns anguckt und sagt, ich bedarf deiner, ich brauche dich. Der Herr hat diesen Esel gebraucht und der Esel hat sich gebrauchen lassen. Er hat den Herrn getragen. Er ist seiner Aufgabe als ein Lasttier gerecht geworden. Alle Ehre hat er dieser Aufgabe, für die er da ist, gemacht und ist zum Christusträger geworden. Und deshalb möchte ich heute alle Esel in diesem Gottesdienst ganz besonders begrüßen. Das heißt, alle die, die sich gebrauchen lassen und die sich von ihm in Dienst nehmen lassen und dadurch Christusträger werden. Denn der Esel aus dem heutigen Evangelium sollte uns allen ein Vorbild sein. Christus lässt nämlich auch uns ausrichten, dass er uns braucht, dass wir benötigt werden, um in diese Welt die gute Botschaft zu tragen. Jesus, der Herr aller Herren, der Mitschöpfer, ist auf Kooperation mit uns angewiesen. Er könnte allein alles viel besser machen. Es gibt so eine Legende, nachdem Jesus erhöht war und zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel, also hier nicht mehr selbst auf Erden tätig sein konnte, da fragten ihn die Engel, Herr, was soll da unten nun passieren, wie geht's weiter? Und da hat Jesus gesagt, ich habe Petrus, ich habe Jakobus, ich habe Johannes. Und dann hat er die anderen Namen alle aufgezählt. Ich habe den Thomas, Philippus. Und dann sagten die Engel, Herr, die hast du, der eine hat dich verraten, der andere, der ist mit der Ehrenbezeichnung Zweifler in die Geschichte eingegangen. Am Kreuz war nur noch einer dabei, als du starbst. Hast du nicht einen Plan B, damit das wirklich richtig weitergeht auf der Erde? Ich habe Petrus, ich habe Johannes. Und wenn jetzt ein Engel zu diesem Zeitpunkt im Himmel den Herrn Jesus fragen würde, wie soll deine Geschichte in Bremerhaven weitergehen, dann würde er, ich kenne nur nicht eure Namen alle, dann würde er sagen, da habe ich, na, ich nenne jetzt keinen Namen. Das ist, Jesus hat keinen Plan B, er hat uns. Er gebraucht uns. Der Herr braucht seiner. Ich finde das eine ganz großartige Formulierung. Gott will mit uns kooperieren, damit er immer wieder neu Einzug in unser Umfeld halten kann. Ich glaube an einen Gott, der dazu die Menschen braucht. Er könnte das, wie gesagt, alles alleine viel besser. Junge Eltern werden sich mit folgender Frage beschäftigen müssen, die bei mir schon ein bisschen länger zurückliegt. Wenn die Kinder so anfangen, 3 Jahre alt zu werden, irgendwann kommen sie und sagen, ich möchte dir gerne helfen heute. Wenn dann ein Vater oder eine Mutter sagen würde, du kannst das noch nicht und du bist zu klein und es geht auch viel zu langsam, wenn du hilfst, dann begehen sie einen ganz großen Fehler. Sondern dann würden sie sagen, oh, das ist aber schön, dass du mir helfen willst. Und fortan dauert alles ein bisschen länger. Und vielleicht geht auch was kaputt. Aber danach wird die Mutter sagen, du, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und in dem Augenblick wird ein Kind 5 Zentimeter höher und länger. Und so ist es. Wenn ich mir vorstelle, der Herr sagt, Eckart Schäfer, ich bedarf deiner. Das gibt mir Würde. Nutzlos zu sein, überflüssig zu sein, nicht gebraucht zu werden, Das ist zum Beispiel etwas, was manchmal alte Leute lernen müssen. Wenn die nächste Generation nicht weise ist und nicht aus der Liebe handelt, weil Alte und Junge gemeinsam den Herrn loben. Also ich glaube an einen Gott, der uns Menschen gebrauchen will. Gott loben, heute ist Lobpreis immer groß auf der gemeindlichen Tagesordnung. Gott lieben, ihm unsere Lieder singen und beten. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Und aber auch die Menschen lieben, das gehört zusammen, das sind geistliche Zwillinge. Christus wartet darauf, dass wir ihn erkennen in der geringsten Schwester und im letzten Bruder. Im Matthäus-Evangelium heißt es, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Also in jedem Menschen, auch in dem man, um den wir eine Runde drehen, ist im Grunde Gott versteckt. Gott lieben, das geht nicht, ohne auch den Nächsten zu lieben und den Nächsten mit den Augen Gottes zu sehen. Die Liebe zu Gott geschieht dort, wo wir Eselsdienste tun. Das ist genau der Punkt. Überall nämlich, wo wir tragen helfen, was andere Menschen alleine nicht mehr tragen können. Überall dort tragen wir nicht nur die Last der anderen, nein, wir tragen in ihnen Christus selbst. Er identifiziert sich mit den Ärmsten. Da werden wir also Christusträger. Also, folgen wir dem Beispiel des Esels aus dem heutigen Evangelium. Und gegenwärtig werden viele solcher Esel gebraucht, denn immer mehr Menschen sind nicht mehr in der Lage, alleine zu tragen. Sei es aufgrund von Verfolgung und Krieg und sie kommen deshalb zu uns, oder auch wegen Armut, oder weil sie keine Perspektive mehr für ihr Leben haben. Eine Mystikerin des Mittelalters hat das so ausgedrückt: Gott hat keine anderen Hände als unsere. Er braucht unsere Hände. Er braucht uns, um die Welt besser und gerechter zu machen. Gott braucht uns für sein Reich. Und wir bekommen dadurch Würde. Wir dürfen uns Botschafter an Christi Stadt nennen. Druckt mal Visitenkarten und schreibt darunter Botschafter Christi. Wir werden gebraucht. Wir sind nicht nutzlos. Also warum bedarf der Herr eines Esels? Ja sagen, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt. Aber das Beispiel des Esels ist für mich noch ein anderes Vorbild. Im Zweifelsfall, dann, wenn es nötig ist, kann ein Esel auch schon mal ganz kräftig zutreten, Unrecht beim Namen nennen, sich für Gerechtigkeit einsetzen. Gott hat auch heute keinen Mund, als außer meinem Mund und deinem Mund. Die Stimme der Christen fehlt bei vielen ethischen Debatten heute. Wer hat schon mal einen Leserbrief geschrieben, wenn es zum Beispiel um Ehe für alle geht? Wer hat schon mal sich öffentlich eingemischt? Unsere Politik hat schon lange mal einen Tritt verdient. Einen Tritt, der sie endlich mal in Gang kommen lässt. Wie man da die Freitagsdemonstration beurteilt, mag jeder für sich eine Meinung haben. Aber wenn ich sehe, dass, und wer mich kennt, weiß, dass ich also normalerweise nicht Politik von der Kanzel predige, und das will ich auch heute nicht. Aber wer mischt sich ein, wenn mit deutschen Waffen jeden Tag im Jemen Hunderte sterben und erschossen werden und nichts zu essen haben? Wer mischt sich da ein, wenn da wieder etwas hingeliefert wird? Und jetzt will ich mal eure Fantasie strapazieren. Meine reicht nicht aus. 18 Jahre sind unsere Soldaten schon in Afghanistan. 18 Jahre. Und wer die Politik kennt, der weiß, da ist es jetzt schlimmer geworden, als es auch vorher war. Es war vorher nicht gut. Das heißt, jedes Jahr werden 3 Milliarden dort, allein aus Deutschland und nicht, was Amerika und andere noch tun, investiert, um Frieden zu bringen, um den Menschen, den Bauern, den Kleinbauern, die dort arbeiten und die deshalb eben Suchtmittel anpflanzen, damit, weil sie da am besten verdienen. 18 Jahre lang wird mit Waffen versucht, den Frieden zu bringen. Und nur meine Fantasie, wenn ich mir vorstellen würde, wir würden jedes Jahr 3 Millionen Entwicklungshilfe bringen und Amerika hätte 10.000 Esel nach Afghanistan geschickt, damit jeder Kleinbauer ein Tier zum Pflügen hat und nicht mehr mit der Hand das machen muss. Fast unvorstellbar, was dann geschehen wäre. Gebt dem Frieden mal eine Chance, und deshalb brauchen manche einen Tritt, die an der Stelle solche Dinge mittragen. Das ist nur ein kleiner Ausflug auch in unsere Gesellschaft, denn das Königsein Jesu ist zwar nicht von dieser Welt, es ist aber für diese Welt. Also auch darin ist der Esel mir ein Vorbild. Warum bedarf der Herr eines Esels? Er bedarf eines Esels, damit eine Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt wird. Wenn man sich vorstellt, dass hunderte Jahre vorher im Grunde das, was am Palmsonntag geschehen ist, schon von einem Propheten geschaut wurde. Und hier werden ja in den verschiedenen Berichten über den Einzug Jesu in Jerusalem 2 alttestamentliche Stellen zitiert. Einmal die Stelle aus Psalm 118, gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Fällt euch bei diesem alttestamentlichen Wort eine andere Situation aus dem Neuen Testament ein, die aber in umgekehrter Reihenfolge dieses Wort sagt? Weihnachten. Da haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und jetzt wird Zacharja 9 zitiert, Psalm 118 zitiert, da heißt es Friede im Himmel. Das heißt, die 3-jährige Tätigkeit Jesu ist von fast gleichlautenden Worten eingerahmt, aber einmal, als er seine menschliche Sendung begann, da heißt es, er ist gekommen, dass Friede auf Erden sei. Und jetzt in der Karwoche wird gesagt, jetzt schafft er Friede im Himmel, Versöhnung mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus den Thron bestiegen hat. Der Wochenspruch, der Menschensohn muss erhöht werden. Für Johannes ist das Kreuz eine Thronbesteigung. Er hat Frieden mit Gott geschaffen. Das ist die Klammer um das Leben Jesu. Und Johannes berichtet, sie nahmen Palmzweige, das Bild haben wir vor Augen, gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Aber Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und dass das deshalb so von ihm getan werden musste. Also, Der Einzug Jesu und das, was dann einige Tage später geschah am Kreuz, bedeutet, es ist jetzt im Himmel Frieden. Wir haben Frieden mit Gott und deshalb ehren wir den Höchsten. Hosianna heißt im Grunde übersetzt Hilf. Wir wenden uns an den König der Könige, dass er alles in die Hand nimmt. Und dann kommt es darauf an, welche Vorstellung wir mit Jesus verbinden. Ich weiß nicht, ob es hier in Bremerhaven auch ein Denkmal gibt von einem früheren großen König. Wenn ich in Hannover aus dem Hauptbahnhof komme, in Bremen haben wir ähnliche Situationen. In fast allen Großstädten, da sitzt der Feldherr, der gefeiert werden soll, hoch zu Ross. Kein Standbild eines Menschen, der gefeiert wurde hier auf Erden, zeigt einen Feldherrn auf einem Esel. Wenn wir uns mit dem Text für den heutigen Sonntag beschäftigen, dann kommt ein Klang aus einer anderen Welt in unsere aus den Fugen geratenen Welt. Und den dürfen wir um Rettung bitten. Und da gibt es dann eine Anfechtung. Und diese Anfechtung ist auch der Grund, dass innerhalb weniger Tage aus einem Hosianna oder auch aus einem Gelobt sei Gott, der König kommt, ein Kreuziget ihn wurde. Nämlich so hatten sie sich einen König nicht vorgestellt. Auch die Jünger nicht. Auch von ihnen heißt es, sie verstanden erst viel später, was das alles bedeutet. Man muss sich das mal vorstellen als Zeitgenosse Jesu. Da sind also die Jünger 3 Jahre mit ihm durchs Land gezogen. Aber auch viele andere Leute haben von ihm profitiert, sind geheilt worden, sind gespeist worden. 3 Jahre lang hat er sie vorbereitet. 3-mal gibt es einen Hinweis, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, des Menschensohn muss aber leiden, bevor er zur Herrlichkeit geführt wird. Und sie hatten nun im Grunde geglaubt, wenn ein Messias kommt, dann kommt endlich die Befreiung von der Knechtschaft, die sie erlitten durch die Besatzungsmacht. Und da hätten sie sich schon vorgestellt, dass ihr Herr, was im Alten Testament häufig gesagt wird, eben auf einem Ross einzieht. Und dann hat er kurz vorher Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen. Die Menge war aufgewühlt. Der das kann, der wird jetzt auch unser Land in die Freiheit führen. Und dann enttäuscht er sie. Und wir kennen ja dann die Verhandlungen. Und man sollte in dieser Woche bewusst auch eine stille Woche haben und die Texte einmal wieder neu lesen, möglichst in allen 4 Evangelien. Bist du ein König? Du sagst es. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus, der Judenkönig, steht dann am Kreuz. Er ist ein König. Aber ein König inkognito für das, was wir uns unter Macht vorstellen. Und da habe auch ich eine Anfechtung in meinem Glauben. Wenn ich sehe, dass jedes Jahr 1 Million Kinder verhungern, wenn ich sehe, was nicht nur Christen, sondern insgesamt durch Kriege und Folter, aber vor allen Dingen in dieser Zeit haben wir auch die größte Christenverfolgung angetan wird, dann sitze ich da zu Hause und dann sage ich manchmal, Herr, ich weiß, du könntest das mit einem Handschlag ändern. Aber du lässt die Leute durch dieses tiefe Tal gehen. Dann habe ich die Anfechtung, ich habe einen Herrn, der bindet sich eine Schürze um, bückt sich, wäscht den Jüngern die Füße. Ich hätte gerne einen Herrn zum Angeben, um den anderen zu zeigen, seht, ich bin auf der richtigen Seite. Er kommt als König inkognito. Und er sucht Leute, die sagen, haltet ihr an mir fest, bleibet bei mir. Das letzte Wort werde ich sprechen. Und da steht im Philipperbrief ebenso, dass es einen Tag geben wird, da müssen, heute dürfen wir, da müssen sich alle Knie vor ihm beugen. Und da müssen alle bekennen, dass Christus der Herr ist. Ach Herr, wenn doch dieser Tag käme. Es wird in unserer Welt heute mehr gelitten als je zuvor. Und wir leben hier in unserem kleinen Deutschland, ja, auf einer Art Insel des Friedens, aber wir können mehr stöhnen als die, die wirklich leiden. Ich habe in meinem Arbeitszimmer einen Globus, da stehe ich dann manchmal vor, dann suche ich Deutschland. Da ist Deutschland etwas kleiner als mein Daumennagel. Und dann denke ich, Schäfer, da darfst du leben. Ich kenne aus der Nachkriegszeit und Flucht Hunger und einige Dinge, die nicht schön, also die sich keiner wünscht und die ich auch keinem anderen wünsche. Aber heute, ich gehe morgens, drehe an einem Knopf, haben wir abends Zimmer. Mach die Tür zum Kühlschrank auf, dann muss ich nicht fragen, habe ich was zu essen? Aber was esse ich denn heute mal? Mach die Kleiderschranktür auf und muss nicht fragen, habe ich noch was anzuziehen? Und was nehme ich heute denn mal? Das könnte ich jetzt weiter durchgehen. Wir werden doch auch hier in Deutschland alle nur so alt, weil wir auch eine sehr gute ärztliche Versorgung haben. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Nur womit haben wir das verdient? Im weltweiten Maßstab. Also der König zieht ein und erfüllt damit die Gültigkeit der Verheißungen aus dem Alten Testament. Und das bedeutet für uns, wir haben diesen König und wissen von ihm eigentlich nur, was in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, über ihn ausgesagt wird. Und Jesus sucht nun seine Leute, Männer und Frauen, die ihm dafür dankbar sind, dass er in diese Welt gekommen ist. Auf eine Frage, wo Gott denn in Auschwitz war, als da gelitten wurde, antwortet ein christlicher Philosoph: Da war Jesus am Kreuz. Ich werde in meinen Überlegungen, wenn es um das Leid dieser Welt geht, nur dadurch nicht irre an dem Herrn, der sein Leben für mich gegeben hat, weil ich nicht an einen Gott glaube, der da irgendwo oben thront und all das hat, was Menschen gerne hätten um sich, also ewig Freude, sondern es gibt keine dunklere Situation auf dieser Welt, in die ein Mensch kommen kann, die nicht auch Gott ausgekostet hat in der Sendung seines Sohnes. Und das sollten wir jetzt vor allen Dingen in der Karwoche bedenken. Also Gott loben, Gott danken und gleichzeitig bereit sein, dass es auch anders aussehen kann. Gelobt wird ohnehin in dieser Welt. Wenn diese schweigen würden, diese Jünger, sagt Jesus, dann reden die Steine. Ja, guckt euch doch Aleppo an und andere Städte. Da reden die Steine. Wer von Gott begeistert ist, so wie es die Jünger damals waren, kann man ihm nicht, dem kann man kein Schweigen aufoktroyieren. Würden die Jünger schweigen, dann würden die Steine schreien. Und das tun sie da, wo wir Christen nicht auch zur Stelle sind, wenn mal eine Gegenmeinung, eine Kontrastmeinung zu dem, was heute üblich ist, gefragt wird. Also, in dieser Situation leben wir. Warum bedarf der Herr eines Esels? Der Esel ist zäh, geduldig und geschickt. Vor allem, wenn es darum geht, Lasten zu tragen. Ein Esel kann und muss so manches schultern. Und ich stelle mir vor, wenn Verantwortliche dieser Welt von dieser Geschichte lernen würden, wenn unsere Bundeskanzlerin auf einem Esel einreiten würde, das gäbe ein Aufschrei, ein Nachdenken. Wenn der Papst statt in seinem Papamobil, wobei dieser Papst ja auch wirklich Obdachlosen die Füße wäscht und nicht nur irgendwelchen Kardinälen, aber wenn der auf einem Esel durch Rom reiten würde, dann würde man etwas von der sündigen Welt erfahren, die eben auch Jesus ans Kreuz gebracht hat. Denn dann wüssten die 100 Sicherheitsbeamte nicht, was sie zu tun hätten und wie sie ihn schützen könnten. Aber Jesus hatte keine Sicherheitsbeamten. Er ist deshalb in die Hände der Menschen gefallen. Für mich spielt dieses Bild vom christlichen Esel auch noch Folgendes. Ich selbst spiele keine Rolle. Also runter vom hohen Ross. Ich lerne durch diese Geschichte Lasten tragen. Und von daher wäre es gar nicht schlecht, so ein Eselchen hätte hier Pate gestanden heute. Also warum bedarf der Herr eines Esels, um seine Sendung zu erfüllen? Letzter Punkt. Jesus will auch bei uns einkehren und er kommt eben sanftmütig als König des Friedens auf einem Esel reiten in Jerusalem. Und er kommt auch sanftmütig zu uns. Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Er klopft an, also er bricht nicht auf und will einziehen. Und deshalb fragen wir im Grunde, wie soll ich dich empfangen, Herr? Und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meine Seelen ziehe? O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Aber eins, meine Schwestern und Brüder, solltet ihr aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Die ältere Generation von uns, die hat oft ein Lied gesungen und das heißt, ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Und dann kommt der Refrain, wo es immer wieder heißt, ich brauch dich, oh ich brauch dich, Jesu, ja ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr segne mich. Wir dürfen so beten, aber dann sollten wir einmal unsere Ohren öffnen und die Stimme des Herrn hören. Dann sagt er, du, ich brauche dich aber auch. Jesus zum Gebrauch, damit unser Leben erhöht wird, das haben wir alle gerne. Aber wir haben einen König, der möchte, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und ich fand ein Gebet von dem brasilianischen Bischof Helder Camara, der sich für die Armen seines Landes einsetzte, der sagte, Herr, lass mich dein Esel sein, auf dem du zu den Menschen kommst. Gib mir die Genügsamkeit und Eselsgeduld, die Kraft zum Tragen und auch die Sturheit, die ich brauche, um Träger deiner Liebe in einer Welt des Hasses zu sein. Lass mich dein Esel sein, Christus, dass ich dich zu anderen trage. Lassen wir uns also durch unsere vierbeinigen Freunde anspornen, wohlwissend, dass es nur in den Ohren der Menschen mitleidig und herablassend klingt. Es haben mir schon mal, als ich auch noch viel mutiger war, ich bin jetzt auch ein bisschen nachlässig geworden, schon manche gesagt, was, du bist ein alter Esel, haben die mir gesagt. Hätte ich da diesen Text gehabt, hätte ich mich nicht beleidigt gefühlt, sondern geehrt. Leute, es sollte viele zweibeinige Esel in dieser Stadt geben. Amen.